wünsche euch allen einen gesegneten Sabbat. Ich glaube, meine Predigt heute ist nicht so lang. Deswegen könnt ihr entspannen. Und zwar ist die Predigt inspiriert. Ich weiß nicht, ob manche das mitbekommen haben. Letztes Wochenende hatten wir so eine Religionsabschlussfahrt. Und da war ich mit den Rallye-Teens, war ich dann in Herne, das ist im Ruhrpott, und haben da die Zeit versucht zu genießen. Eine sehr interessante Gegend, Bochum, Museen und sowas, Bergbau, sehr interessant. Und am Sabbat waren wir dann in Bochum in der Gemeinde und ich muss sagen, das hat mir richtig gut gefallen. Mir hat das richtig gut gefallen. Ich habe auch die Predigt gehalten, der Gottesdienst. Und was mir aber richtig gut gefallen hat, war das danach. Danach sind wir nämlich, war der Plan, dass wir in den Park gehen und dort so ein bisschen Picknick, Potluck machen. Es hat aber angefangen zu regnen. Okay, was machen wir jetzt? Spontan sind wir dann zu einer Familie, die uns eingeladen hat, nach Hause gefahren, in ihre Wohnung. Das heißt, wir 11 Leute plus die Gemeinde noch. Also die Gemeinde war jetzt nicht so sonderlich groß, aber wir haben uns alle in diese eine Wohnung gequetscht. Und ich muss sagen, ich fand das richtig gut. Ich fand das richtig gut. Wir haben den Tag zusammen verbracht. Später war das Wetter dann besser. Wir sind dann auch rausgegangen, haben Spiele gespielt, Gespräche geführt. Ich fand das einfach schön. Und als ich dann am Dienstag nach Hause gekommen bin, musste ich immer dran denken. Und irgendwie musste ich an das eine Bild denken, was bei uns im Mehrzweckraum hängt. Und zwar das von dem Gemeindewochenende. Leider war das noch in einer Zeit, bevor ich da war. Aber ich musste ganz halt an dieses Bild denken, wo das Gemeindewochenende stattfindet. Weil ich mir gedacht habe, wie schön muss das gewesen sein. Und ich muss sagen, irgendwie habe ich richtig Lust darauf, auf so ein Gemeindewochenende. Und ich habe mir dementsprechend dann auch ein paar Gedanken gemacht über die Gemeinde als Familie. Ja, weil ich diesen Sabbat in Bochum so schön fand, dass ich auch eine Predigt heute darüber halten möchte. Die Gemeinde als Familie oder die Gemeinde als Firma. Spannend ist, dass das Neue Testament für das Zusammenleben von Christen und das Gemeindeleben bevorzugt Begriffe aus dem Familienleben benutzt oder aus der Familienwelt. Die Gemeinde Jesu wird im Neuen Testament zwar unter anderem auch mit einem Tempel, mit einem Haus oder mit dem menschlichen Körper verglichen, aber die Familienbegriffe überwiegen Haus hoch. Traditionelle Bibelübersetzungen brauchen für die Gläubigen oft das Wort Brüder, Bruder. Und das kann, glaube ich, heute manchmal zu gewissen Missverständnissen führen. Weil nicht auf den ersten Blick klar ist, dass mit Brüder, also eigentlich ist damit gemeint alle, Brüdern und Schwestern. Ja, in meiner Bibelübersetzung heißt es dann in den Stellen Brüdern und Schwestern, in manchen Bibelübersetzungen Geschwistern. Und im Neuen Testament kommen diese Begriffe diese Familienbegriffe fast 140 Mal vor. Also das ist für das Neue Testament, dass die Begriffe sich so oft wiederholen, ist das schon sehr gut, sehr hoch. Und jedes Mal sind dabei die Glaubensgeschwister gemeint. Dazu kommen viele Erwähnungen von Vater, Mutter, geistliche Eltern, also um geistliche Eltern zu bezeichnen. Und nur schon beim groben Überfliegen des Neuen Testamentes wird deshalb sofort deutlich, dass Menschen, die an Jesus glauben, wie eine große Familie zusammengehören. Und wenn wir uns jetzt so umschauen, also ich habe eine Schwester, ja, die ist älter als ich. Meine Eltern haben viel mehr Geschwistern, aber ich bin froh, dass ich eine Schwester habe. Wenn wir uns jetzt umschauen, links und rechts, und ich überlege, dass das alles meine Geschwister sind, finde ich das schön. Ich finde das gut. Ich habe ein Zitat gefunden von Frank Krause, das ist ein unabhängiger Theologe, der ein Buch geschrieben hat, das Unterwegs in die goldene Stadt heißt. Und dort hat er ein Kapitel, das besonders über die Familie oder die Gemeinde als Familie spricht. Er schreibt dort Folgendes: In dem Moment, wo eine Gemeinschaft institutionell wird und damit jeder zum Funktionär in einem hierarchisch geordneten Gefüge, geschieht etwas Tiefgreifendes. Es mag im Übergang unmerklich sein, aber im Ergebnis ist es fatal. Das Verständnis dieses Prozesses ist wesentlich und darum schreibe ich hier darüber. Institutionalisierung nenne ich den Weg, der eine Familie in eine Firma verwandelt. Eine organische Beziehungsstruktur in eine formale Organisation. Den Weg, der Freunde zu Kollegen macht und die Gemeinschaft in einen Betrieb mit Vorgesetzten und Arbeitern verwandelt. In Hauptamtliche und Ehrenamtliche, Veranstalter und Besucher. In der Familie geht es, glaube ich, um Beziehungen, um intime Beziehungen. In einer Firma geht es oft um Erfolg, Prestige und um eine Position. Und ich glaube, in einer Familie hat niemand die Absicht, irgendwie Karriere zu machen, oder? Jetzt will ich mal der beste Bruder werden. Das gibt's nicht. In einer Firma aber schon. Gott baut auf dieser Welt hier keine Firmen, sondern Familien. Gott ist nicht der Vorstand der Gemeinde, er ist der Vater der Gläubigen. Menschen können nur in Familien leben, nicht in Firmen. Oder hat jemand schon mal gehört, dass jemand in einer Firma aufwächst? Ja, das schon, ja, aber von klein auf. Familien können wohl eine Firma gründen, aber Firmen können keine Familien gründen. Eine Familie kann einen Betrieb führen, ein Betrieb kann aber keine Familie führen. Und ich glaube, wenn wir manchmal enttäuscht sind von unserer Gemeinde, dann hat das eigentlich oft nicht so viel tatsächlich mit den Menschen zu tun, sondern mit den Strukturen, in denen die Menschen sind, die auf das Tun programmiert sind und nicht auf das Sein. In der Familie tut man nicht, in der Familie ist man jemand, man darf dort sein. In einer Firma ist man nicht jemand, sondern man muss jemand sein, man tut etwas. In Familien sollte Glaube, Hoffnung und Liebe, das sollten die übergeordneten Strukturen sein. In einer Institution oder in einer Firma sind Leitwerte zu unsachlich und eher störend als hilfreich. Glaube, Hoffnung und Liebe sind absolute Beziehungsregler. Entschuldigung. Eine Organisation funktioniert aber nicht durch informelle Beziehungen auf Basis von Glauben, Hoffnung und Liebe, sondern durch die Organisation von Arbeitskräften zur Herstellung von Produkten auf Basis eines formellen Vertrages. Es geht darum, ein Produkt herzustellen. Das Produkt muss am Ende des Tages stimmen. Und dieser Vertrag regelt dann die Pflichten und Rechte, das Verfahren der Produktion und die Autoritätsstrukturen. Da können mir manche von euch wahrscheinlich viel mehr erzählen. In meinem Maschinenbaustudium hatte ich ein bisschen solche Fächer, aber viele von euch haben beim DVG gearbeitet und gemerkt, was es heißt, so eine große Firma zu leiten und wie das organisiert sein muss. Beziehungen sind in Firmen funktional und austauschbar. Man muss nicht miteinander weinen und lachen, um den Laden am Laufen zu halten, sondern man muss einfach eine Funktion erfüllen, seine Arbeit tun und so weiter. Persönliche Befindlichkeit muss zugunsten der Erfüllung der Aufgabe zurückstehen. Weinen und Lachen halten möglicherweise von der effizienten Diensterfüllung ab. Darum sind sie nur in zugewiesenen Plätzen erwünscht. Und das meistens zu Hause, alleine, für sich selber. Dann ist es okay. Wenn wir von Gemeindeleben sprechen, dann meinen wir damit eigentlich, oder wenn ich von Gemeindeleben spreche, dann meine ich damit meistens das regelmäßige Besuchen von Veranstaltungen. Mit Leben hat das im Prinzip nicht so viel zu tun. Denn wenn ich an die Teensgruppe überlege, wenn ich zum Gottesdienst komme, habe ich mit den Teens eigentlich fast gar nichts zu tun. Ich sehe sie, ich sage denen Hallo und dann das war's. Die Beziehung findet außerhalb des Gottesdienstes statt. Das Leben lebt mit oder ohne Veranstaltung. Das Leben kennt keine Regelmäßigkeit nach Art einer Maschine, sondern lebt in nicht kontrollierbaren Entwicklungen. Und ich glaube, das ist ein Albtraum für jede Verwaltung und für jedes Controlling einer Firma, wenn Dinge auf sie zukommen, die sie nicht einschätzen, nicht kontrollieren können. Franz Krause schreibt weiter in seinem Buch: Gut verwalten kann man nur, was tot ist. Jemand hat einmal gesagt, eine Bürokratie hat nicht die Kraft, Menschen auszuhalten. Und ich glaube, im Christsein und im Gemeindedasein geht es nicht um eine richtige Form und eine Methode, sondern um die eine richtige Beziehung zu Gott zu haben, durch Christus. Und diese Beziehung ist nicht statisch, sondern dynamisch, sonst wäre sie tot. Die Beziehung mit Jesus ist lebendig in vielerlei Hinsicht. Und sie ist unberechenbar und kann nicht institutionell geregelt werden. Das geht nicht. Sondern nur familiär erlebt werden. Jesus kann man genauso wenig regeln wie das Leben oder die Liebe, den Glauben, die Hoffnung. Man kann sie nicht veranstalten. Das geht nicht. Institutionen brauchen, um alles zu regeln, Kontrolle und bieten dann die Sicherheit, dass alles geregelt und unter Kontrolle ist. Kontrollierbare Liebe, kontrollierbarer Glaube, kontrollierbare Gemeinschaft, kontrolliertes Wort, kontrollierter Jesus, kontrolliertes Reich Gottes, kontrolliertes Leben und so weiter. Fast all unsere Theologie ist Kontrolltheologie. Und ich habe es hier schon oft in meinen Predigten erwähnt, im christlichen Leben geht es nicht darum, etwas nicht zu tun, sondern es geht darum, das einzig wahre Richtige zu tun. Das ist die Beziehung zu Jesus zu haben. Gemeinde kann nur Gott bauen. Nur Gott kann die Gemeinde kontrollieren. Nur Gott kann seine Ideen einbringen. Wir können es auch so sagen. Institutionalisierte Gemeinde will, dass sie Gemeinde liebt, glaubt und hofft, wie sie es sagt. Jetzt musst du lieben und jetzt musst du Nächstenliebe führen. Also jetzt musst du Nächstenliebe haben und jetzt musst du das tun. Und ich glaube, wenn das passiert, dann rutscht man so tatsächlich, in meinen Augen ist das die wahre Gesetzlichkeit. Und irgendwie merke ich auch, je mehr Gemeinschaft die Gemeinde organisiert, desto weniger Gemeinschaft scheint sich zu ergeben. Je mehr man den Leuten anpredigt, desto weniger scheinen sie sich einzubringen. Je mehr sie die Dinge des Reiches Gottes zu regeln versucht, desto mehr scheinen sie zu verschwinden. Und natürlich denke ich dann aus der Perspektive von unserer Gemeinde hier, also das, was ich bisher gesagt habe, klingt ja sehr negativ, ja, sehr pessimistisch. Ich erlebe es hier nicht so, nicht immer. Ich denke aber natürlich auch an die weltweite Gemeinde und an Gemeinden in Wolfsburg, Gifhorn, Stuttgart, München, an die Adventgemeinde weltweit. Die Gemeinde muss sich ernsthaft die Frage stellen, ob sie den Geist der Familie zugunsten eines Geistes der Firma ersetzt hat. Ob sie den Geist der Freiheit an einen Geist der Regeln und der Kontrolle verliert und gesetzlich wird. Darüber sollten wir uns Gedanken machen. Jede Gemeinde muss sich ganz real und offiziell Jesus wieder zurückgeben und ihn bitten, dass er sie baut und nicht, dass wir sie bauen. Und dass er sie baut so, wie er es will und nicht so, wie wir es wollen. Und wir müssen, glaube ich, an dieser Stelle auch für uns selber oder uns manchmal selber eingestehen, dass wir nicht wissen, wie biblische Gemeinde eigentlich wirklich funktioniert. Wir wissen es nicht. Deshalb müssen wir Jesus darum bitten, dass er zeigt, wie es eigentlich richtig funktionieren sollte. Und wer kann sich an die Predigt am 11.06. erinnern, die ich hier in Lüneburg gehalten habe? Weiß das noch jemand? 11.06. Rallye-Abschlussgottesdienst. Da habe ich 5 Punkte erwähnt, die uns dabei helfen sollen, wie wir unser Potenzial wirklich ausschöpfen können. Irgendwer, wer sich an die 5 Punkte erinnert? Wer kennt wenigstens einen von den 5 Punkten? Den ersten, das ist mir jetzt der wichtigste. Der erste Punkt. Also Punkt 1 war Demut. Demut war der erste Punkt. Wer sollte uns eingestehen, dass wir eigentlich oder dass ich eigentlich keine Ahnung habe, wie Gemeinde wirklich aussieht? Ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie Gemeinde funktionieren soll. Das kann ich nicht sagen. Und ich glaube, es gibt nur eine Person, die uns das sagen kann. Und das ist Jesus. Und ich glaube, Punkt 1, in dem ganzen Prozess, wie wir als Gemeinde unser Potenzial richtig ausschöpfen können, ist tatsächlich, wenn wir wirklich jeder für sich selber demütig ist und sagt, Jesus, du musst mir sagen, Jesus, du musst uns sagen, wie Gemeinde eigentlich wirklich funktioniert. Denn Jesus weiß es. Und das ist jetzt sehr leicht gesagt. Ja, das ist sehr leicht gesagt. Die Praxis braucht aber großen Mut zur Veränderung, verzweifeltes Verlangen nach Jesus und anhaltendes Gebet. Es reicht ja nicht aus, unserer Gemeinde etwas frischen Wind zu verschaffen, durch irgendwie ein modernes Programm oder neue Farben an den Wänden oder durch moderne Lieder. Das bringt der Gemeinde nichts. Es bringt der Gemeinde was, wenn wir Jesus fragen, was sein Wille ist. Und die Unvereinbarkeit von dem Gedanken, dass wir Gemeinde so führen wollen, wie wir es für richtig halten, ist mit dem Gedanken der Familie, dass Gemeinde Familie ist, aus der Bibel nicht vereinbar. Und ich glaube, alles, was ich jetzt gesagt habe, muss dazu führen, dass ich mir die grundlegende Frage stelle, habe ich den Mut dazu, Jesus danach zu fragen, und habe ich den Mut zur Veränderung? Habe ich den Mut dazu oder habe ich die Kraft dazu oder habe ich das Verlangen danach, täglich Jesus danach zu fragen? Ich würde gerne mit einem Bibelwort enden aus 2. Korinther Kapitel 3. Bitte schlagt mit mir zusammen auf 2. Korinther Kapitel 3 und dort Vers 17 bis 18. Der Herr ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider, und wir werden verwandelt in seinem Bild von einer Herrlichkeit zur anderen vor dem Herrn, der Geist ist. Und das ist mein Wunsch, dass wir von diesem Geist verwandelt werden können. Und an erster Stelle sage ich das zu mir, dass ich verwandelt werden kann. Das ist mein Wunsch, dass jeder für sich selber, wenn er heute nach Hause geht, sich die Frage stellt, Herr, zeig mir wirklich, was du willst für mein Leben und zeig mir, was meine Rolle in der Gemeinde ist. Mein Wunsch ist es, dass wir nach Hause gehen und sich jeder die Frage stellt, was ist tatsächlich dein Wille für mein Leben? Und ich glaube, das erfordert großen Mut, dieses Gebet zu sprechen und wirklich danach auch zu handeln. Es gibt die Passage, wo Jesus den Jüngern sagt, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Und wie oft habe ich schon im Studium dann gehört, wo dann Leute sagen, ja, wir müssen nach Arbeitern suchen, wir müssen Arbeiter heranschaffen. Und dann hat ein Dozent mal Folgendes gesagt. Wenn man dieses Bibelwort liest, dann sollte man sich an erster Stelle die Gedanken machen oder die Frage stellen, soll ich nach anderen Arbeitern suchen oder bin ich selber der erste Arbeiter, der für diese Arbeit da ist? Und das wünsche ich mir. Und damit entlasse ich euch heute mit dem Gedanken nochmal, ich wiederhole es, dass wir nach Hause gehen und uns die Frage stellen, was ist Gottes Wille für mich im Leben allgemein, in der Gemeinde, in der Familie und überhaupt? Und ich wünsche euch dazu großen Mut, Kraft und auch ein offenes Ohr, dass ihr hört, was Jesus euch sagt. Amen.